Clicksafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, wie viel Empörung tut uns gut? Wie immer habe ich mir zu diesem Thema auch einen Gast eingeladen und das ist heute Frau Professor Dr. Hanna Klimpe. Hallo Frau Klimpe.
Hallo Herr Bregenzer, danke für die Einladung.
Gerne. Sie arbeiten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und Sie sind dort seit 2019 Professorin für Social Media. Auf Ihrer Webseite steht, dass Ihre Forschungsschwerpunkte politische Kommunikation, digitale Selbstinszenierung sowie die Politisierung von Alltagsdiskursen sind. Außerdem sind Sie auch als Digitalberaterin und Social Media Strategin für verschiedene Unternehmen und Organisationen tätig. Frau Dr. Klimpe, ich bin auf Ihre Arbeit aufmerksam geworden durch einen Vortrag, den ich von Ihnen vor kurzem gehört habe. Der Titel lautete "Entpört euch, politische Wut auf Social Media und im Real Life effizienter kanalisieren". Und ich fand, dass Sie in diesem Vortrag einige sehr interessante Dynamiken, die uns in Social Media immer wieder begegnen, wunderbar auf den Punkt gebracht haben. Und so entstand mein Wunsch, Sie einzuladen hier für unseren Podcast. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, würde mich und ich vermute auch einige ZuhörerInnen erst einmal interessieren, wie kann man sich den Arbeitsalltag von einer Professorin für Social Media vorstellen?
Ja, also ich bin ja Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, bei mir spielt die Lehre auch eine große Rolle und ich unterrichte bei uns im Bachelor Medien und Kommunikation vor allen Dingen Instagram und TikTok-Journalismus in den Grundlagen-Seminaren. Das heißt, dass junge Menschen lernen sollen, wie man journalistische Qualitätskriterien auch auf Social Media in der Berichterstattung gewährleisten kann. Und dann gebe ich auch noch Wahlpflichtfächer, in denen wir Social-Media-Phänomene wie Shitstorms oder auch wie Memes behandeln, aber eben immer mit einem praktischen Twist, also dass wir am Ende einen Podcast machen oder dass wir Konzepte entwickeln für Messenger-Kommunikation. Mhm. Und ja, daneben natürlich die Forschung. Man kann ja sagen, auf Social Media findet alles statt, was im sogenannten Real Life auch stattfindet, aber eben oft ja in verzerrter stark kondensierter Form. Und ich untersuche eben, wie sehen diese Kommunikationsdynamiken aus und wie prägt das vor allen Dingen politische Diskurse?
Mhm. Ich bin ja, wie bereits erwähnt, über Ihren Vortrag "Entpört euch" auf Sie aufmerksam geworden und über den Inhalt wollen wir gleich auch noch genauer sprechen. Mich würde aber interessieren, mit welcher Motivation Sie sich dieses Thema ausgesucht haben. Gab es da einen konkreten Anlass, um sich mit diesem Thema Empörung in Social Media zu beschäftigen oder ist das generell ein Thema, das Sie interessiert?
Man kommt ja, wenn man sich mit Social Media beschäftigt, um Empörung nicht drumrum, weil das ja ein Impuls ist und eine Energie, die da sehr stark dominiert. Ich habe mich auch schon sehr früh angefangen mit Online-Aktivismus zu beschäftigen, war da mal sehr, sehr euphorisch, was die Möglichkeiten betrifft, bin da nicht mehr ganz so euphorisch, finde aber weiterhin, dass das eine sinnvolle Form ist, sich zu engagieren. Sie darf eben nicht nur online stattfinden. Und ich aber zunehmend beobachtet habe, wie diese Empörungsmechanismen, die ja auch durch Algorithmen vorangetrieben werden, wie die belohnt werden, dazu führt, dass politischer Aktivismus auf Social Media zunehmend kein Aktivismus, sondern nur noch ein Reaktivismus ist. Und man im Prinzip auch Inhalte weiter verbreitet, gegen die man eigentlich opponiert, anstatt sich selber zu überlegen, was ist eigentlich meine Agenda, wofür trete ich ein, wie kann man das vor allen Dingen auch umsetzen.
Hm. Ja, dann fangen wir da vielleicht doch mal am Anfang an. Können Sie da mich und die ZuhörerInnen mal mit ins Boot nehmen und erzählen, wie sich das entwickelt hat? Also wie ist dieser Social-Media-Aktivismus entstanden? Welche Gruppen haben Social Media für sich entdeckt als Plattform für Aktivismus und was hat das alles mit Empörung zu tun?
Also ich komme ja noch aus der Zeit vor Social Media, als es noch die sogenannten Blogger gab. Das ist ja ein Ausdruck, der auch immer noch teilweise verwendet wird, auch wenn es kaum noch Blogs gibt. Also sozusagen Leute im Internet und nicht eben innerhalb einer Plattform angefangen haben, sich politisch zu äußern. Ich fand das damals wahnsinnig faszinierend, dass man quasi seine eigene Zeitung in die Welt setzen konnte, ohne dass man ja jetzt eine Ausbildung brauchte, dass einem irgendwer gesagt hat, das darfst du nicht oder diese Themen interessieren doch keinen. Und das war ja auch eben so eine Hoffnung, die viele Menschen da gehabt haben, dass es so eine Grassroots-Öffentlichkeit schafft. Also dass Bürgerbewegungen, dass Nischenthemen, dass vielleicht auch Abseitiges eine Öffentlichkeit findet, sein Publikum findet und damit eben auch ja so seinen Platz im Mainstream findet. Die hatten dadurch, dass das eben im World Wide Web passiert ist, nicht so spezifisch auf Plattformen, eben dann noch das Problem, dass die gefunden werden mussten. Also ich komme auch noch aus einer Zeit von vor Google, was man sich auch kaum vorstellen kann. Und das hat sich eben radikal geändert, sobald dann eben Social-Media-Plattformen wie Facebook vor allen Dingen, aber auch Twitter bekannt wurden, weil es dadurch einfach möglich war, durch diese Fokussierung von Inhalten auf einer Plattform, wo es auch noch leichter war, was zu veröffentlichen. Man musste kein HTML können, man konnte einfach ein Bild hochladen und einen Text dazu schreiben. Sehr schnell ein sehr großes Publikum erreichen konnte, weil man Sachen schnell teilen konnte, weil man bestimmte Accounts abonnieren konnte, weil man sich vernetzen konnte. Und es ja damals auch sehr viele politische Bewegungen gab, die sich dann sozialer Medien bedient haben. Also es gibt dann ja mal dieses Schlagwort der Twitter-Revolution, so zum Beispiel 2009 im Iran oder eben der arabische Frühling oder auch in der westlichen Welt irgendwie die Occupy Wall Street-Bewegung. Das waren eben so, ja, das war so eine Zeit des großen Optimismus, wo man eben auch gesagt hat, okay, Gruppen, die bisher nicht so repräsentiert sind, wie so irgendwie, dass man beklagt hat, im Journalismus sind überall die Anführungsstriche alten weißen Männer, ist ein Begriff, den ich mittlerweile auch ein bisschen problematisch sehe, finden eben auf sozialen Medien eine Stimme. Und es hat sich ja eben auch in reale politische Handlungen übersetzt. Also es gab irgendwie Demonstrationen, es gab politische Umstürze. Das ist aber irgendwann so ein bisschen, also erstens waren das ja, muss man ja sagen, leider ist ja der arabische Frühling auch zum Beispiel ja einfach gescheitert. Also das war ja eine sehr kurze demokratische Euphorie und es ist natürlich sehr verführend auf sozialen Medien mit dieser riesigen Reichweite, sich darauf auch zu beschränken. Also zu sagen, ich will Awareness erzeugen, das war dann plötzlich so ein neues Stichwort. Also es ging gar nicht zu sagen, ich will irgendwie ein Gesetz geändert haben oder ich will eine neue Regierung, sondern ich möchte Aufmerksamkeit für eine bestimmte Lobby, für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Gruppe. Und das reicht mir, wenn das auf Social Media passiert. Und deswegen muss ich eben diese Empörungsmaschinerie bedienen, um zu sagen, wir sind marginalisiert, es passiert hier und da ein Unrecht gegen eine bestimmte Gruppe. Und das ist zum Teil ja sehr erfolgreich gewesen, weil das ja auch medial sehr breit irgendwann aufgenommen wurde, dass das Thema im Journalismus aus sozialen Medien aufgegriffen worden, Beispiel MeToo, Beispiel Black Lives Matter. Parallel dazu hat sich ja eben auch eine sehr starke, autoritäre, rechtspopulistisch-rechtsextreme Bewegung gebildet, die sich jetzt sozusagen als zwei ideologische Pole gegeneinander, ich würde es einfach bekämpfen sagen, ne? Information Warfare heißt ja nicht umsonst so.
Sie sagen in Ihrem Vortrag auch, dass die Plattformen ursprünglich mal ein Image hatten, dass sie Partizipation und Teilhabe gleichberechtigt und demokratisch ermöglichen und dass aber das sich Abwenden dieser Plattformen von diesen Prinzipien nur logisch gewesen sei. Also Sie sagen, das war eigentlich vom Anfang an absehbar, dass das so kommen wird. Wie kommen Sie zu dieser Ansicht?
Wenn man sich anguckt, aus was für einer Ideologie Social Media und vor allen Dingen auch irgendwie das Internet entstanden ist, dann war das eine Gruppe von Leuten, die eigentlich so libertäre Anarchisten waren in den USA. Das ist auch eine ganz seltsame politische Gruppierung, wie wir sie hier so aus dem deutschsprachigen Raum eigentlich nicht kennen. Also gut, diese Idee, den Staat so abzulehnen und irgendwie auf seine Freiheit zu pochen im Sinne als eine Freiheit vom Staat, das ist ja irgendwie in einer US-amerikanischen politischen Haltung durchaus verankert. Und eben diese Idee zu sagen, wir bauen Utopien aus durch das World Wide Web, ist auch entstanden in der Ablehnung zu sagen, zu der Gesellschaft, so wie sie bisher besteht. Das heißt, einerseits ja, liberal, weil eben Meinungsfreiheit propagiert wird, was ja übrigens auch jetzt wieder das zum Beispiel das Argument ist, warum Meta den Faktencheck abgeschafft hat in den USA, weil sie gesagt haben, wir sind hier für Meinungsvielfalt und dass wir vertrauen auf die Schwarmintelligenz und auf die Community Power. Und das war eine Zeit lang in der politischen Stimmung halt so, dass das eher sozusagen, ja, eher linksliberale Tendenzen befördert hat. Sobald es aber darum ging, dass die Plattformen dann auch offensichtlich eine politische Macht haben und dann eben auch die Frage kam, ob sie staatlich in gewisser Form reguliert werden müssen. Ne? Denken an den Digital Service Act, die aktuellen Beefs zwischen Google und Meta und der EU, sich da die Plattformbetreiber halt massiv gegen gewehrt haben. Da wollen sie sich dann halt nicht reinreden lassen. Und von daher, ja, solange sich Dinge verändert haben und liberalisiert haben in einem demokratischen Sinne, war das auch im Sinne der Plattformbetreiber. Sobald es dann aber hieß, wir müssen bestimmte Phänomene regulieren, ist eben diese Grundhaltung zu sagen, wir lassen uns vom Staat nicht reinreden und wir wollen auch eigentlich eine Welt aufbauen, die unabhängig von Institutionen funktioniert, hat sich dann durchgesetzt.
Wenn wir kurz bei den Plattformen bleiben, also Sie hatten das gerade so dargestellt, in der Zeit vor Social Media gab es bereits Aktivismus und der hat sich aber durch bestimmte Plattformlogiken, wenn ich das richtig verstanden habe, verändert hin zu der Form, wie wir sie heute sehen. Was sind denn so Mechanismen, Plattformlogiken, die dazu beitragen, dass diese Veränderung stattgefunden hat?
Ja, einmal eine radikale Verkürzung. Also wenn Sie früher an diese Blogs denken, das waren ja teilweise sehr lange Texte. Und die wurden auch gelesen. Und da wurden in Foren zu diesen Blogs auch sehr lange Kommentare zugeschrieben. Und da sind lange und teilweise auch durchaus sehr intelligente Unterhaltungen draus entstanden. Und Social Media funktioniert ja eher über so eine Snippet-Funktion, dass man irgendwie Inhalte sehr kurz, knackig auch, ja, sehr oft sehr fatalistisch formuliert mitteilt, damit sie eben überhaupt in der Aufmerksamkeitsökonomie sozialer Medien bestehen können. Das heißt, es findet eine Verkürzung des politischen Diskurses statt, was erstmal nicht schlimm sein muss. Also ich sage gerne, der Durchschnittsbeitrag in der Tagesschau ist 90 Sekunden lang. Das ist jetzt auch nicht sehr viel länger als ein TikTok-Video. Das Problem ist nur, dass eben längere und vertiefende und vor allen Dingen auch ja ausdifferenziertere Positionen, dass dieser Switch dazu eigentlich kaum stattfindet, weil Algorithmen so programmiert sind, und das ist ja mittlerweile, ist man sich da ja im Forschungsstand sehr einig, dass die eben Menschen dazu bringen wollen, sich möglichst lange auf diesen Plattformen zu da die Zeit zu verbringen. Also es ist nicht im Interesse der Plattform zu sagen, oh, wir bieten jetzt mal so einen kleinen Impuls, womit man sich mal beschäftigen könnte, und dann irgendwie sollen sich die Leute dazu aber ein Buch durchlesen oder eine längere Dokumentation angucken. Das ist ja nicht im Sinne der Plattformbetreiber. Die wollen, dass du dir dann quasi dasselbe Snippet in leicht veränderter Form irgendwie, wir wissen, dass soziale Medien mimetisch funktionieren, das heißt, derselbe Inhalt wird tendenziell in leicht abgewandelter Form unendliche Male wieder angezeigt, bekommt dadurch auch einen gefühlten sehr, sehr hohen Wahrheitsgehalt. Also Napoleon hat schon gesagt, das beste rhetorische Mittel ist die Wiederholung. Das heißt, wenn ich 500.000 Mal dasselbe kurze Video sehe, das mir sagt, irgendwie Israel ist ein Unrechtsstaat, dann bin ich davon allein schon deswegen überzeugt, weil mir das jetzt 1000 Mal hintereinander gesagt worden ist. Und eben so eine Ausdifferenzierung zu sagen, ich gucke mir auch andere Meinungen an, ich beschäftige mich da mal intensiver mit, das findet halt nicht statt. Man muss natürlich schon sagen, also es sind andere Sichtweisen sichtbar geworden durch Social Media. Und das ist dann auch in so einem sogenannten Mainstream, also ich tue mich ein bisschen schwer zwischen Social Media und Mainstream-Medien zu differenzieren, weil Social Media ja auch Mainstream ist. Wenn auch in einer ja sehr fragmentierten Form von Öffentlichkeit, dass neue Sichtbaren und Themen irgendwie sichtbar geworden sind, die dann auch eben ja ihre Vertreterinnen in klassischen Medien oder auch irgendwie in den Institutionen gefunden haben. Jetzt zum Beispiel Ferda Attermann ist auch jemand, der eigentlich so aus dem Online-Aktivismus kommt. Aber es ist eben auch durch diese Aufmerksamkeitsökonomie immer ein Kampf darum, wie kriege ich Sichtbarkeit, Awareness für meine Themen. Und das geht eben schon auch irgendwie um den Preis, das ganz auch Inhalte und auch politische Themen in einem größeren Kontext zu sehen.
Ein Aspekt, der in Ihrem Vortrag vorkommt, der ein bisschen davon wegführt, aber ich finde, er passt ganz gut, ist, Sie haben auch zu Moderation geforscht. Und da fand ich es auch interessant, dass Sie gesagt haben, naja, auch bei der Moderation gibt es Mechanismen, die einfach aus einer, ja, weiß ich nicht, inhärenten Logik entstehen, die begünstigen, dass, wie soll man das sagen, Krawallkommentare irgendwie bevorzugt werden, ne?
Ja, weil einfach, also es gibt ja eine Menge Leute, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus Ihrem Instagram-Konsumverhalten, dass man sich manchen Videos oder Posts so denkt, geil, das wird eine super Kommentarspalte. Mhm. Also wo man sich eigentlich nur... wo man sich weniger für den Content selber interessiert, als dass man denkt, so, dass das wird eine sehr, sehr witzige Kommentarspalte jetzt. Ja, und natürlich, für diese Kommentarspalten gilt dasselbe wie für den Inhalt. Also alles, was emotionalisiert, alles, was einem eine möglichst klare Haltung vermittelt, an der man sich reiben kann, entweder affirmativ oder ablehnend, erregt mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, selbst wenn unter einem politischen Post sehr viele Leute irgendwie entweder differenzierte oder auch nur banale Kommentare schreiben, derjenige, der sich möglichst rabiat ausdrückt, der kriegt dafür die meiste Aufmerksamkeit, die meisten Likes, dann wird das auch entsprechend oben gerankt. Das heißt, selbst wenn man quantitativ sagt, okay, die meisten Leute posten gar keine Hate Speech oder keine Verschwörungsmythen oder keine Desinformation, die dies tun, kriegen die meiste Aufmerksamkeit dafür. Und dadurch haben sie dann auch eine Sichtbarkeit, weil diese 100.000 Kommentare, die liest sich ja niemand durch. Man liest sich die ersten 50 durch, die einem dann da eben angezeigt werden. Also da verschiebt sich eben die Relation von Sichtbarkeit, wenn man quantitativ drauf guckt und so, wie das tatsächliche UserInnenverhalten aussieht.
Ein Aspekt, der auch bei Ihnen im Vortrag vorkommt und der besonders problematisch ist, ist ja, dass eine Empörung dazu führen kann, dass man gerade die Position, über die man sich empört, dass man die stark macht. Können Sie das noch einmal genauer erklären und vielleicht auch ein Beispiel dafür geben, wie sowas passieren kann?
Naja, wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an die Verkündung des AfD-Wahlprogramms im Januar 26, als es darum geht, dass Remigration als Begriff ins Wahlprogramm aufgenommen wird, was ja eigentlich so das Konzept war, weswegen es nach den Korrektivrecherchen ein Jahr zuvor die großen Demonstrationen gegeben hat. Teilen lauter Leute, und zwar eben nicht nur eben so Privatmenschen mit relativ kleinen Accounts, die vielleicht politisch interessiert sind, sondern auch irgendwie Leute mit einer hohen Reichweite, wo man eigentlich auch sagt, okay, die haben eigentlich Medienkompetenz, um irgendwie die Dynamiken zu durchschauen, diese Snippets und sagen, das darf sie doch nicht sagen. Wie kann sie das sagen? Sie verschiebt die Grenze des Sagbaren. Nur das Problem ist, je häufiger dieses Wort auftaucht und je häufiger das thematisiert wird, desto eher normalisiert sich das. Das ist dieser Moral Repetition Effekt, von dem ich in dem Vortrag spreche. Also um sozusagen auf die mimetische Funktionsweise von Social Media zurückzukommen, es wird einfach sehr oft was Bestimmtes wiederholt. Und da ist eigentlich egal, ob man dafür oder dagegen ist, es normalisiert sich und es findet ein Agenda-Setting statt. Das heißt, eigentlich möchte man sagen, guckt mal, was für schlimme Sachen sie sagt und das ist doch furchtbar und das darf man nicht. Und genau damit trägt man dazu bei, dass sich genau das, was man nicht möchte, nämlich dass sich bestimmte Begriffe oder bestimmte Einstellungen normalisieren, dass sie sich faktisch normalisieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass dadurch ja auch der Eindruck entsteht, und das entspricht ja auch so ein bisschen der gesamtpolitischen Stimmung in Deutschland gerade, dass es eigentlich nur eine Partei gibt, die gerade eine Agenda hat. So, weil man immer nur auf deren Position reagiert und sich empört und sich abgrenzt und sagt, wir sind die Brandenauer. Aber wo sind denn die eigenen Inhalte? So, wo sind die eigenen Positionen? Wo sind die eigenen Lösungen? Wo sind die Lösungsvorschläge? Wo sind die Versuche? Also es entsteht ja auch so eine Hilflosigkeit und auch so eine Einseitigkeit von Meinung, dadurch, dass man sich immer nur noch gegen eine Position abgrenzt und nicht einfach sagt, so, ich gucke jetzt einfach mal selber auf ein bestimmtes, was steckt eigentlich hinter diesem Stadtbild? Mhm. Ich rede doch mal einfach mit Leuten auf der Straße, was sind denn eure Probleme? Sind eure Probleme, dass die Läden leer sind, dass Innenstädte keine Agoras mehr sind, in denen man sich irgendwie mit Freunden oder Bekannten trifft? Ist das Problem, dass man nicht mehr die Kaufkraft hat, um in die Innenstadt einkaufen zu gehen wegen der Inflation? Ist es irgendwie eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur, die einem zu schnell gegangen ist und die einem unheimlich ist? Also es gibt ja, wenn man selber mal drauf guckt und mit Leuten redet, also ich bin selber auch kommunalpolitisch aktiv, kommen da eigentlich sehr unterschiedliche Positionen. Und dann kann ich mir mit denen überlegen, was mache ich denn damit? Und was könnten hier politische Lösungen sein? Und das ist das, was mir im Moment absolut fehlt. Also auch bei den demokratischen Parteien. Und eben auch in einem demokratischen politischen Diskurs. Einfach zu sagen, so, was ist denn jetzt mal, ich schieb die jetzt mal einfach beiseite. Was sind denn eigentlich meine Ideen? Aber es ist ja auch sehr einfach, einfach nur zu sagen, das finde ich scheiße.
Ja. Kann man so weit gehen zu sagen, dass das eine gezielte Strategie auch ist, dass gezielt diese Inhalte ausgespielt werden in der Erwartung, okay, das wird jetzt auch von der Gegenseite, gibt es da ganz viel Widerspruch und das spielt uns aber eigentlich in die Hände?
Also es gibt eine sehr breite Untersuchung von TikTok-Videos von Johannes Hille, die ich ja auch da in dem Vortrag zitiere, dass zum Beispiel Bundestagsreden von der AfD so konzipiert werden, dass sie gut per Snippet auf Social Media verbreitet werden können. Und die sind, also die haben die Aufmerksamkeitsökonomie einfach verstanden, ne? Und einmal kann man natürlich ja einfach nochmal Werbung für seine eigene Agenda machen, auch wenn sie irgendwie kritisiert wird. Und eben man hält auch einen politischen Gegner davon ab, selbst handlungsfähig zu werden, ne? Also auch das habe ich auf diesem Vortrag erwähnt. Es gibt im US-amerikanischen Diskurs diesen Ausdruck von Republikanern owning the libs, also owning the liberals, dass man durch gezielte Provokation einfach eine demokratische Bubble so in so einem permanenten Empörungs- und wie können sie nur und das dürfen sie doch nicht Modus hält und die verschieben hier alle Grenzen, dass die Leute selber eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig sind. Und man muss auch sagen, es macht ja auch politisch keine gute Figur, wenn man immer nur derjenige ist, der entsetzt ist und nicht selber handelt. Also keiner will das Opfer sein, ne? Und auch eben in so einem digitalen Diskurs ist halt gerade so, ja, der demokratische Diskurs in einer großen Defensive und auch in einer großen, so Mangel an Originalität, ne? Was, ein Mangel an Lösungsvorschlägen.
Was macht das Ganze, was Sie jetzt dargestellt haben, dann mit den NutzerInnen? Also ich habe hier ein paar Stichworte aus Ihrem Vortrag notiert. Doomscrolling, Doomsharing, Apokalypto. Was ist das alles? Was sind die Auswirkungen von dieser ständigen Empörung?
Also ein Grundgedanke eben gerade von diesem Community-Building auf Social Media, so aus diesen Zeiten, als die Euphorie noch groß war in der liberalen Bubble, war ja irgendwie Sharing is Caring. Also man schließt sich zusammen, indem man eine Erfahrung teilt. Das bezieht sich ja nicht nur auch auf politische Phänomene, auch eben diese gesamte Mental Health Bubble zum Beispiel. Da hat ja Social Media auch dazu beigetragen, Themen wie Depressionen, wie irgendwie ADHS einfach ja zu normalisieren, zu entstigmatisieren, indem man einfach darüber spricht. Aber das kann sich halt auch umkehren. Also wenn ich ständig immer nur teile und jetzt war das wieder und es war das wieder und die Horrormeldung und gerade auch bei Sachen, die eigentlich, wo man davon ausgehen kann, das kriegen andere Leute auch durch die normalen Medien mit oder indem sie irgendwie die Tagesschau-App oder was auch immer irgendwie abonniert haben, entsteht einfach so ein Gefühl von so einem permanenten Katastrophenmodus und vor allen Dingen auch so einem Katastrophenmodus oft in Bezug auf Phänomene, an denen man selber als Einzelperson relativ wenig ändern kann. Also was Trump und Putin machen, darauf haben weder sie noch ich wahnsinnig viel Einfluss. da können wir noch so viel posten. Ja. Aber das ist halt eben auch so ein falsches Versprechen von Social Media. Wenn wir nur alle ganz viel darüber posten, wird sich da irgendwie schon was ändern. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das führt einfach zu so einer performativen Hilflosigkeit. Also dass man eigentlich permanent nur teilt, was man nicht ändern kann und was einen ängstigt und was einen bedroht. Und es gibt einen US-amerikanischen Internettheoretiker, so auch schon noch aus dieser ganzen Internetzeit, sozusagen vor Social-Media-Zeit, Douglas Rushkoff, der hat das damals schon angefangen, mit dem Present Shock zu beschreiben, 2013. Also, dass er gesagt hat, man ist so überfordert von diesem Information Overload, der ja auch einfach ja sehr, sehr heterogen ist, ne? Also man spricht ja auch von Context Collapse, also diese Gleichzeitigkeit von Hundebildern und Gaza-Krieg und irgendwelchen Drohnen über der Ukraine. Dass das zu so einem Grundgefühl des Weltuntergangs führt. Also das ist das, was er später nochmal ausdifferenziert hat. Er nennt das Apokalypto. Dass man das Gefühl hat, es geht sowieso alles den Bach runter und entweder endet man sofort alles oder irgendwie wir sind alle völlig verloren. Und auch das führt zu einer Handlungsfähigkeit, weil wie gesagt, weder Sie noch ich haben großen Einfluss auf das, was Trump und Putin tun und weder Sie noch ich werden mit einem Tweet die Welt retten.
Wir bei ClickSafe, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, die das Internet benutzen. Zwar gehört es zu unseren Aufgaben, vor den Gefahren des Internets zu warnen und Eltern und Lehrkräfte darüber aufzuklären, was man da tun kann. Aber genauso gehört es auch zu unseren Aufgaben als Safer Internet Center Deutschland, darüber aufzuklären, welche positiven Seiten das Internet für Kinder und Jugendliche auch haben kann. Und hier kommt dann auch immer wieder zur Sprache, dass Social Media zum Beispiel ein Ort sein kann, wo Jugendliche sich politisieren, wo sie aktiv werden können, wo sie sich verbinden können mit anderen Jugendlichen, mit Organisationen und so weiter. Und mein erster Gedanke, nachdem ich Ihren Vortrag gehört hatte, war, ja, okay, ich glaube, diese Vorstellung, die können wir dann ad acta legen. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend und würde da gerne nachfragen, ist es nicht weiterhin vorstellbar, trotz der ganzen Sachen, die Sie jetzt hier auch nochmal ausgeführt haben, die ganzen Plattformlogiken, wie das funktioniert, wie sehr das auf Empörung basiert und wie wenig das letztendlich damit zu tun hat, wirklich etwas an den Verhältnissen zu ändern, gibt es nicht trotzdem die Möglichkeit, dass ein sinnvoller Aktivismus, eine sinnvolle Politisierung in Social Media stattfinden kann?
Also ja, es erschüttert mich gerade ein wenig, dass dieser Vortrag den Eindruck erweckt hat, dass man überhaupt nicht mehr online aktiv sein sollte, weil ich brauche ja auch Forschungsmaterial, von daher ist das allein schon für mich wichtig, dass Menschen das tun. Was wichtig ist, ist, wenn Sie zum Beispiel gucken auf das Medienverhalten von jungen Menschen, also generell von Social-Media-UserInnen, dieser Gedanke der Partizipation hat sich ja auch total verschoben. Also das UserInnen-Verhalten besteht ja mittlerweile hauptsächlich darin, zu konsumieren und nicht selber Inhalte zu produzieren. Oder wenn, dann eben einfach nur dadurch, indem man irgendwas teilt oder irgendwas liked oder irgendwas kommentiert. Aber woran wir arbeiten müssten, wäre wieder dahin zu kommen, selber was zu produzieren und selber eine Agenda zu setzen, die dann vielleicht auch einfach klein ist und überschaubar ist und lokal und konkret, wo ich aber sehe, ich kann was ändern. Und gerade Kinder und Jugendliche zum Beispiel, ich möchte dann sagen, ich möchte eine bessere digitale Ausstattung an meiner Schule haben. Ich möchte einen sicheren Schulweg haben. Ich möchte ein neues Jugendzentrum. Das sind ja alles Sachen, für die man sich online stark machen kann. Für die man irgendwie einen Account aufmachen kann, für die man irgendwie Petitionen machen kann, wo man dann aber so sieht, okay, ich kann wirklich konkret was ändern, weil das ist in so einem lokalen und kommunalen Kontext einfach wesentlich realistischer, dass man da irgendwie Erfolge erzielt und es ist was, wo man selber auch an seinem eigenen Leben sieht, okay, ich habe da jetzt was getan und es hat sich was geändert. Da hat ein wirkliches Empowerment stattgefunden. Ich habe nicht einfach nur was geteilt, über was ich mich empöre, worauf ich aber irgendwie letztlich keinen Zugriff habe, sondern ich habe irgendwie einen Missstand benannt und im Idealfall hat sich dann was verändert, weil ich dann mal zur Bezirksvertretung gegangen bin oder irgendwie ins Jugendparlament oder was auch immer. Und das, natürlich muss man da eben auch so ein bisschen pädagogische Arbeit leisten im Hinblick auf diese Erwartungshaltung, dass alles viral gehen muss. Muss es nicht. Ja. Wenn ich mich für irgendwas einsetze, was meine Schule betrifft, so erreiche ich da vielleicht 100 Leute mit irgendwie auf Instagram. Aber wenn das die 100 richtigen Leute sind, dann reicht's doch. Mhm. Es geht ja um Resonanz und nicht um Reichweite am Ende des Tages. Also zumindest in einem politischen Kontext. Also weil da einfach auch zu oft irgendwie so Mechanismen aus dem Marketing einfach eins zu eins adaptiert werden auf politische Kontexte. Und da irgendwie zu ermutigen, zu sagen, okay, mach das. Was passiert eigentlich bei dir hier vor Ort? Wo würdest du gerne was ändern? Wie kannst du das irgendwie auf Social Media vorantreiben und thematisieren? Und ist total egal, wenn das 3 Likes und 200 Zuschauer hat. Wenn das irgendwie dein Schulleiter gesehen hat, ist das schon mal eine gute Sache. So, den willst du doch erreichen. Was hast du davon, wenn du irgendwie 10 Chefredakteure irgendwie von einer nationalen Zeitung damit erreichst? Die werden das am Ende nicht ändern. Sondern irgendjemand bei dir vor Ort. Und so auch wieder zu schaffen, okay, ja, soziale Medien kann man auch nutzen, um nicht nur sich an so einer Empörungsschleife zu beteiligen, sondern tatsächlich Sachen zu verändern. Und da ist es, gerade wenn man irgendwie jemand ist, der keinen großen Einfluss hat, einfach am einfachsten, das mit seinen konkreten lokalen Problemen vor Ort zu tun.
Ja, da käme dann wieder die aktive medienpädagogische Arbeit ins Spiel, ne? Dass Kinder und Jugendliche Unterstützung kriegen bei solchen Projekten in ihren Jugendzentren oder auch an der Schule oder wo auch immer. Ne?
Genau. Ja, und halt auch irgendwie lernen, so, okay, wo sind die Grenzen von Social Media? Also wo habe ich jetzt die Aufmerksamkeit erzeugt? Aber ich habe ja vielleicht auch mit PolitikerInnen zu tun, die immer noch keinen Instagram-Account haben. Mhm. Also wo muss ich dann sozusagen hingehen, um zu sagen, hey, wir haben hier irgendwie online uns engagiert, aber ich will auch, dass sie das jetzt sehen. Aber vielleicht muss man dafür dann doch nochmal eine E-Mail schreiben oder irgendwie auf eine Veranstaltung gehen. Also dass auch irgendwie diese medienpädagogische Social-Media-Arbeit meiner Meinung nach dazu führen sollte, zu sagen, okay, wie verknüpfe ich eben das Engagement online und im sogenannten Real-Life? Dass da wirklich Synergieeffekte bestehen und das nicht irgendwie ein Engagement ist, das bloß im digitalen Raum bleibt.
Ich glaube, es ist wie immer vielfältig, ne? Weil auch das Aufklären über diese ganzen Plattformlogiken, über diese Empörungslogiken, so das, was Sie jetzt vorher erzählt haben, ist ja auch wichtig, ne? Nicht nur für Kinder und Jugendliche, das betrifft ja hauptsächlich aktuell auch erwachsene Menschen, die genau in diese Fallen tappen. Aber selbstverständlich Kinder und Jugendliche als die zukünftigen Erwachsenen, die das Internet benutzen werden, ist auch wichtig, dass sie das lernen. So ist es irgendwie, ja, wie so häufig viele Baustellen, wo etwas zu tun wäre noch oder wo es Verbesserungsbedarf gibt.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, es ist nicht nur gerade bei Erwachsenen, manchmal, wie gesagt, dieses Phänomen beobachtet man ja nicht nur bei so Otto-Normal-UserInnen, sondern auch bei Leuten, von denen man sagt, okay, ihr wisst es eigentlich besser. Dass das nicht nur eine Frage von rationaler Aufklärung ist, sondern auch irgendwie von einer, ja, sag ich mal, selbstkritischen Hinterfragung, ne? Also da geht's ja auch, wenn man mal ehrlich ist, viel um Eitelkeit. Darum zu sagen, ich möchte zeigen, ich gehöre zu den Guten, ich bin immer top informiert, ich springe jetzt auf ein Trending Topic auf, weil mir das selber nochmal Reichweite verschafft. Also, dass man auch, wenn man irgendwie selber irgendwie sehr prominent ist in sozialen Medien, überlegt, okay, wo stecke ich jetzt vielleicht mal zurück? Und muss ich wirklich zu allem was sagen und muss ich auf jeden Zug aufspringen, auch wenn es mich vielleicht ein bisschen Reichweite kostet, dafür, dass ich irgendwie eine destruktive Dynamik dann nicht noch weiter vorantreibe. Ne?
Ja, das ist etwas, was wir, glaube ich, alle mitnehmen können jetzt aus diesem Podcast, wenn wir in Social Media aktiv sind. Liebe Frau Dr. Klimpe, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und hier noch einmal Ihren Vortrag, den wir natürlich auch verlinken werden in den Shownotes, Ihren Vortrag nochmal mit uns besprochen haben. Ich kann wirklich nur allen ZuhörerInnen ans Herz legen, in den Vortrag reinzuhören. Da gibt es noch deutlich mehr Aspekte zu entdecken, als die, über die wir jetzt hier uns unterhalten haben. Also ja, vielen Dank, Frau Dr. Klimpe, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das war ClickSafe fragt für heute. Wie immer, wenn in unserem Gespräch externe Quellen oder Webseiten genannt wurden, dann findet ihr diese in den Shownotes. Also da gerne auch noch einmal reingucken und vielleicht noch ein bisschen weiterlesen, falls ihr das Thema noch etwas vertiefen möchtet. Auch passende ClickSafe-Materialien werde ich dort natürlich verlinken. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.